Deutschlandfunk. Der Tag.
Man muss nun wirklich keine Kölnerin sein, um zu wissen, bezahlbarer Wohnraum ist längst zur sozialen Frage geworden. Und da ist es natürlich grundsätzlich erstmal eine gute Idee, dass die Bundesbauministerin ambitionierte Ziele hat. Viel mehr Wohnungen bauen will, viel mehr Sozialwohnungen auch. In Zeiten multipler Krisen muss sie aber zugeben, was jahrelang versäumt wurde, das lässt sich so schnell nicht nachholen. Zumindest nicht so. Was falsch läuft und was sich ändern muss, sprechen wir gleich drüber mit einem Kollegen aus dem Hauptstadtstudio. Und wir hören, wie sich das anfühlt, gerade so über die Runden zu kommen. Und das zu Beginn der kalten, dunklen Jahreszeit.
Winter is coming.
Der Tag am 12. Oktober 2022 mit Sarah Zerbak. Hi. Der Winter kommt also. Vorher haben wir aber erst nochmal Herbst und wie heiß der wird. Das liegt nicht zuletzt daran, wie sehr sich die Menschen in Deutschland von der Politik unterstützt fühlen. Von den Maßnahmen aus den Entlastungspaketen, Gaspreisbremsen und Deckeln oder auch der Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Das weiß auch die Bundesregierung, hat sich das Thema Wohnungsneubau fett in den Koalitionsvertrag geschrieben damals, mit konkreten Zielen und hat ein Bündnis initiiert aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, um diese Ziele auch zu erreichen. Wie? Das wurde heute vorgestellt beim Gipfeltreffen im Kanzleramt. Und darauf hat Panayotis Gavrilis quasi unverstellten Blick aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Panayotis.
Hallo.
Noch bevor das Treffen ja überhaupt losgegangen ist, hat die Ministerin dem Deutschlandfunk heute Morgen schon ein Interview gegeben und dann auf mehrfache Nachfrage einräumen müssen. Ja, 400.000 neue Wohnungen in diesem Jahr ist vielleicht nicht ganz so realistisch. Wie erklärt Clara Geiwitz das denn?
Naja, sie erklärt es so, dass sie sagt, wir haben aktuell nicht die Kapazitäten, weil eben zum Beispiel Fachkräfte fehlen, weil die Baukosten wahnsinnig in die Höhe geschossen sind in den vergangenen Jahren. Und es gibt Lieferkettenprobleme und die Energiekrise, die macht sich eben auch bemerkbar in der Bauindustrie. Sie sagt aber, das macht das Ziel ja nicht falscher. Das heißt, sie gibt zu, ja, das ist eine Herausforderung. Mittlerweile spricht man in der Bundesregierung von einem ambitionierten Ziel. Man muss ja dazu sagen, man hat das formuliert, man hat das in den Koalitionsvertrag geschrieben, da war ja das Ganze alles ist nicht absehbar. Von daher, das stimmt schon, man muss sozusagen der Regierung zugutehalten, da sind neue Bedingungen hinzugekommen, aber sie weiß natürlich, und das ist auch das, was eigentlich alle sagen, das ist unrealistisch. Ich weiß gar nicht, sie könnte es natürlich anpassen und sagen, ja, wir nehmen das Ziel zurück. Man muss ja dazu sagen, wenn am Ende der Legislaturperiode, also es kann sein, dass es dieses Jahr nicht 400.000 Wohnungen sind, vielleicht dann nur 300.000 oder sogar weniger, aber dafür dann in den nächsten Jahren, je nachdem wie es läuft, dann mehr und dann verrechnet sich das. Also die Bundesregierung ist da relativ stur und hält an diesem Ziel fest.
Will sich damit vielleicht ein bisschen selber pushen. Es lief ja vorher schon nicht besonders gut. Dann kam noch der Ukraine-Krieg als Verschärfung quasi. So erklärt es die Ministerin ja auch, aber ihr wird ja trotzdem auch vorgeworfen, dass sie auch nicht die richtigen Konzepte hat, um was daran zu ändern. Was ist denn an dieser Kritik dran?
Ja, man muss dazu sagen, dieses Bauministerium, das wurde ja neu gegründet. Das existiert im Prinzip seit gut einem Jahr. Das heißt, es ist auch noch selbst in einer, ja, würde ich sagen, Selbstfindungsphase. Man muss dazu sagen, der Bereich des Mietrechts, der liegt komplett im Bundesjustizministerium. Der Bereich der Neubauförderung zum Beispiel liegt komplett im Bauministerium. Aber wenn es zum Beispiel um klimaneutrales Bauen geht, dieser Bereich liegt immer noch bei Habeck, beim Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium. Das heißt, dieses Bauministerium, wenn man das mal so rein organigrammmäßig sich anschaut, ich würde sagen, so viele Möglichkeiten hat es gar nicht. Jetzt hat man eben dieses Bündnis ins Leben gerufen. Das ist so eine Aktion. Man ist verantwortlich für den sozialen Wohnungsbau, wo man sich dafür eingesetzt hat, dass die Mittel sich massiv erhöhen. Heißt es also von 2022 dieses Jahr bis 2026 gibt es 14,5 Milliarden Euro vom Bundeshaushalt. Das ist schon etwas mehr als davor. Aber man muss dazu sagen, ich würde sagen, die Mittel sind relativ begrenzt. Deswegen auch dieses Bündnis. Also diese Art und Weise, erstmal reden, alle Leute an den Tisch bringen, weil bei diesem Bündnis waren 35 Mitglieder, die jetzt nicht alle die gleichen Interessen vertreten. Also der Mieterbund und die Immobilienwirtschaft, die verfolgen bekanntermaßen unterschiedliche Interessen.
Wollte ich gerade sagen, also du sagst begrenzte Möglichkeiten, aber zumindest kann man ja dafür sorgen, dann auch als Bauministerin, dass alle mal miteinander reden, genau, das koordinieren. Auch die Sozialwohnungen sind ja knapp, auch das ist ja Teil des Plans. Russlands, aber auch hier werden die selbstgesteckten Ziele ja wohl nicht erreicht. Das trifft dann also an der Stelle, muss man sagen, genau diejenigen, die bezahlbaren Wohnraum ja besonders dringend nötig hätten. Das ist schon auch ein fatales Signal, oder?
Ja, wobei man jetzt sich auch bemüht, das eben nicht so aussehen zu lassen. Also man muss dazu sagen, also die Zahlen sind, ja, kann man sagen, dramatisch. Die Anzahl der sozialen Wohnungen ist geschrumpft in den vergangenen Jahren. Also jetzt sind es, glaube ich, knapp über 1,1 Millionen. So rund über 1 Million kann man sich das merken. Das waren mal doppelt so viele. Das schrumpft. Das Problem ist beim sozialen Wohnungsbau, dass diese Wohnungen sozial gebunden sind. Das heißt, sie entstehen letztendlich gefördert vom Staat, also von Bund und Ländern, aber sie fallen nach einer gewissen Zeit aus dieser Bindung heraus. Das heißt, nach 20, 30 Jahren, je nachdem, was dann die Abmachung ist, kann sozusagen eine Wohnung dann zu marktüblichen Preisen angeboten werden. Und das ist eben das Problem und das ist das, was viele befürchten. Und diese Wohnung, die bekommen auch nicht alle. Also man muss dann, in Berlin heißt es Wohnberechtigungsschein dann beantragen bekommen. Also man muss schon nachweisen, dass man in Anführungsstrichen bedürftig ist, Es gibt danach auch zum Beispiel auch keine Nachprüfung. Das ist eine Kritik der FDP, also dass man häufig an auch den Punkt hat, kann ja sein, dass sich die finanzielle Situation verbessert hat und dann leben die Menschen sozusagen in einer subventionierten Wohnung drin. Das kann ja auch nicht sein. Aber grundsätzlich ist das Problem da und häufig liegt es eben auch an den Ländern. Und jetzt hat man sich auch beim Bündnis eben darauf geeinigt, dass die Länder da sozusagen in der Pflicht sind, auch wirklich zum Beispiel alle Mittel abzurufen. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Also man will da einen Fokus drauf setzen, den sozialen Wohnungsbau zu forcieren, aber natürlich lassen sich Wohnungen ja nicht einfach so von heute auf morgen bauen, also das dauert ja auch.
Ja. Klingt danach, als sei da kurzfristig nicht mit Lösungen zu rechnen, aber der Wille ist da quasi. Auch die Gaspreisbremse, die spielt ja beim Wohnen eine Rolle. Klar, wir haben jetzt vor 2 Tagen da die Kommission mit den Vorschlägen gehört, wir haben jetzt heute den Bundestag, der auch darüber diskutiert, wie das Ganze ausgestaltet werden könnte. War das heute auch Thema, also wie das dann ganz klar geregelt werden könnte?
Also in diesem Ergebnis, diesem Papier, das sind so knapp 66, 67 Seiten, da steht nichts von Gaspreisbremse drin, auch nicht von Strompreisbremse. Aber Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat es heute nochmal erwähnt. Er hat gesagt, okay, wir müssen auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Leute, also dass wir Wohnungen schaffen. Und auf der anderen Seite hat er auch eben gesagt, naja, die Nebenkosten, das ist eben kein kleines Problem. Also was zahle ich für Strom, was zahle ich eben für Heizkosten? So, und da muss man halt wissen, die Gaspreiskommission, die hat sich ja formiert, hat ja Vorschläge gemacht. Und ich habe mit einem Mitglied gesprochen, mit Axel Gedaschko. Der ist Mitglied im Bündnis, aber auch in der Kommission. Und der ist Präsident des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, GDW, also Immobilienwirtschaft, Immobilienlobby, kann man sagen. Das ist ganz interessant, weil es ist ja nicht ganz klar, was kommt eigentlich auf Mieterinnen und Mieter und auch auf Vermieter und Vermieterinnen zu. Es gibt ja sozusagen die Idee, dass man im Dezember oder für den Monat Dezember sozusagen das erstattet bekommt, die Summe, die man im September gezahlt hat.
Wo die Heizung vielleicht noch gar nicht an war. Ne?
Genau, also das heißt, praktisches Beispiel, ich habe im September eine Abschlagszahlung von 100 Euro gezahlt, dann werden mir diese 100 Euro für den Monat Dezember erstattet. Das wird dann aber in der Betriebskostenabrechnung notiert. Und jetzt mal kurz reingehört, was Axel Gedaschko dazu sagt, wie es praktisch eigentlich funktionieren soll.
Das bedeutet, der Vermieter muss da gar nichts tun. Ihm wird einfach nur nicht abgebucht die Monatsrechnung, die dort dann fällig wäre. Das ist dann für den Vermieter in der Folge so, dass er natürlich dann auch die Betriebskostenabrechnung unter Berücksichtigung der nicht erfolgten Abbuchung vornehmen muss. Das heißt, für den Mieter wiederum, er hat den Vorteil, dass seine Kostenbelastung geringer ist, dass die Nachzahlung, die sonst ziemlich hoch wäre, deutlich geringer wird.
Ja, und ich finde das so als Signal, so nach dem Motto, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, sowohl als Vermieter oder Mieter? Okay, erstmal abwarten, das ist das, was ich daraus verstehe, aber das Ganze muss ja auch erstmal umgesetzt werden.
Ja, und dann kommt natürlich auch so eine Jahresabrechnung nicht unbedingt jetzt mitten im Winter, ne, sondern es dauert halt alles ein bisschen, bis man dann die Entlastung spürt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Signal. So, jetzt haben wir gehört, was da sich in Sachen Bauen tun soll, wie die Pläne sind und auch was so ein bisschen in der Pipeline vielleicht erstmal noch stecken bleibt. Siehst du darin ein größeres Potenzial, die Gesellschaft zu spalten?
Ja, ich glaube, das Thema ist ja seit Jahren virulent. Ne? Also das, was wir bei den Gaspreisen sehen, bei den Strompreisen, wo wir sagen, dieses Prinzip, dass die Preise eben seit jetzt plötzlich steigen, das sieht man ja bei den Mieten. Ich habe mal eine Zahl mitgenommen. Bundesweit sind die Kaltmieten zuletzt innerhalb eines Jahres im Schnitt um 3% gestiegen. Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen sind zwischen 2010 und 2020 um rund 65% teurer geworden. Das sagt das Statistische Bundesamt. Also ja, das hat sozialen Sprengstoff. Wir sehen es in Berlin mit Enteignungskampagnen. Ich meine, das Thema ist nicht vom Tisch. Und jetzt hat man eben mit diesem Bündnis versucht, so alle Akteure und Akteurinnen an einen Tisch zu kommen, zu kriegen. Man muss dazu sagen, ja, das ist so eine Mischung aus Absichtserklärungen. Da steht in diesem Papier ganz viel drin von soll geprüft werden, soll erarbeitet werden bis 2025. Also zum Beispiel Recyclingquote im Wohnungsbau erhöhen, seriell und modulares Bauen verstärken, ja, um die Baukosten zu begrenzen. Dann die 16 Landesbauordnungen sollen zudem weiter angeglichen werden. Also das heißt, wenn du ein Haus in Hamburg baust, kannst du es genauso diesen gleichen Typ auch in Bayern irgendwo hinbauen. Das ist aktuell nicht so ganz einfach. Das will man eben harmonisieren. Und ich glaube schon, dass das auch eine Chance sein kann, da sozusagen jetzt mal einen großen Wurf zu landen. Allerdings, das ist die Einschränkung, das sind Ideen, das sind Vorschläge. Am Ende muss die Politik einfach entscheiden, was sie umsetzt. Und das wird ja letztendlich einfach erstmal dauern.
Heute diskutiert der Bundestag über die Vorschläge zur Gaspreisbremse. Wer zwei Episoden zurückspult, kann sich hier in der Tag nochmal anhören, was die Kommission da genau vorgelegt hat. So, und was da dann schlussendlich mal rauskommt, umgesetzt wird, hoffentlich bald, das verfolgt David Hinder ganz genau. Und ich wiederum, ich folge David auf Twitter, weil er da unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen ziemlich aktiv ist. David aus Dortmund, guten Tag erstmal.
Ja, hallihallo, guten Tag.
Du nennst dich ja bei Twitter Assifluencer. Nices Handle, wo kommt das denn her?
Das kommt eigentlich, das ist ja eigentlich ein Wortspiel, wie der geneigte Hörer sicherlich weiß, geht es da um Influencer. Und ich finde die meisten Influencer, beziehungsweise diese ganze Influencer-Kultur, sehr furchtbar. Und ja, das kann man sich jetzt selber zusammenbauen, warum ich das so nenne.
Wie das Assi da reinkommt.
Okay. Ja.
Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch und ich weiß, du bist in der politischen Debatte aktiv, du verfolgst, was passiert, bist da sehr engagiert und interessiert. Hast mir aber auch gesagt, 2022 hat dich repolitisiert. Wie meinst du das denn?
Die Sache ist, wenn du armutsbetroffen bist, in meinem Fall heißt das eben mein erwachsenes Leben lang Niedriglohnsektor, dann ist politische Teilhabe generell schon mal ein schwieriges Thema. Wenn du halt immer wenig Geld hast und immer nur in deiner Wohnung hockst und ganz viele Dinge nicht machen kannst, die andere Menschen machen können, dann macht das ja auch was mit deiner Psyche. Und du sitzt dann da und hast halt einfach keine, also du kommst in so eine Lethargie. Und ich hatte so eine Phase, so ab Mitte der Corona-Zeit, wo ich wirklich so ein hat doch eh alles keinen Sinn Gefühl hatte und mich einfach nicht mehr mit diesen Dingen beschäftigt habe. Ich habe ja wirklich nur noch meine Arbeit gemacht täglich und habe irgendwie nachmittags Computer gespielt oder abends. Und das war dann das Leben. So. Und dieser Hashtag, Entschuldigung, ich bin Asthmatiker, das heißt, manchmal muss ich mir ein bisschen räuspern.
Gar kein Problem.
Dieser Hashtag, der hat mich da so ein bisschen wieder rausgeholt. Also ich wusste das immer von den Zahlen her, ne? Aber auf einmal habe ich gesehen, wie viele Leute da tatsächlich, dass es da auch gibt und wie viele Leute auch anfangen, jetzt plötzlich offen damit umzugehen und zu sagen, so Leute, das ist mein Leben, wir haben jetzt Monatsmitte, ich habe noch 30 Euro im Portemonnaie, ja, jetzt muss was passieren. Und da bin ich dann wieder zurückgekommen sozusagen in das politische Interesse und jetzt bin ich auch Aktivist.
Jetzt bist du Aktivist und jetzt weiß ich zufällig, weil das geistert jetzt gerade auch durch Twitter, die Einladung, die Flyer für kommenden Samstag, den 15.10. Da gibt es ja dann die erste bundesweite sozusagen Demo vor dem Kanzleramt unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen, um da eben für Aufmerksamkeit zu sorgen. Bist du da auch am Start?
Ich hadere noch ein bisschen und zwar wegen des Bahnpreises. Ne? Also das würden mich etwa 150 Euro hin und zurück kosten und das ist natürlich eine Hausnummer. Heute Abend ist meine Deadline, aber die Tendenz geht zu ja. Mhm. Also dass ich dann bereit bin, diese Kosten zu stemmen und dann dahin zu fahren, weil das Ziel ist halt einfach viel zu wichtig. Und ja, das heißt dann vielleicht für mich diesen Monat, dass ich den, ja, das alte Sprichwort, den Gürtel etwas enger schnallen muss, da wo der Gürtel schon im letzten Loch hängt quasi. Mhm. Aber ich tendiere dazu, das zu machen, ja, tatsächlich.
Aber klingt einfach schwierig, ne, da Leute zu mobilisieren, ja, selbst wenn sie wie du eigentlich für die Sache brennen und dafür kämpfen wollen, ne?
Ja, das ist mega schwierig. Also das können sich halt Menschen, also einige Menschen erfahren das jetzt vielleicht gerade so ein bisschen. Wir haben ja jetzt diese neue Sparkassenstudie gesehen, dass sogar Mittelschichthaushalte mit 3.600 Euro Einkommen inzwischen über ihre Verhältnisse quasi leben.
Sparunfähig sind, ne? Also so heißt es irgendwie, ja, schön, dass sie quasi ihr gesamtes Einkommen für Lebensunterhalt ausgeben. Ist das bei dir auch so?
Ja, natürlich. Also ich habe ja viel weniger als das und da kann ich gar nicht anders als das alles. Ich sage halt immer, ich als jemand, der im Niedriglohnsektor arbeitet, bin ja noch gegenüber Hartz-IV-Empfängern zum Beispiel privilegiert, in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Also ich habe immer noch so leichteste Spielräume, aber die sind halt auch so klein, also ein Sparvermögen oder so kann ich mir nicht aufbauen. Also das ist natürlich. Und wenn hier irgendwas Großes kaputt geht, keine Ahnung, der Kühlschrank oder so, dann habe ich ein richtiges Problem. Ich muss mir jetzt einen Stuhl besorgen, weil ich ja hier im Homeoffice arbeite und mein Stuhl ist einfach nicht ergonomisch. Das Ding ist halt, ich sag's mal, wie es ist, das Ding ist scheiße.
Muss man auch mal so aussprechen können, wenn man aus dem Homeoffice kommt.
Eben, ja, eben.
Und das zahlst du selbst, obwohl du, ich weiß ja, du bist in einem Callcenter engagiert. Das zahlen die nicht für dich?
Nee. Natürlich nicht. So. Und das ist, also ich weiß nicht, wie, ehrlich gesagt, gerade nicht, wie die Rechtslage da ist, aber erfahrungsgemäß bringt einem das auch nichts, das zu wissen, weil du musst ja dann trotzdem erst in die juristische Verhandlung gehen, um dann dein Recht zu bekommen. Ja, und dann kannst du den Job wiederum abschreiben auf lange Sicht. Also das ist halt das Problem.
Und was ist mit Gas, mit Heizen? Also ich meine, wenn du im Homeoffice arbeitest, heißt das ja auch, du bist eben nicht in einem Büro, was dein Arbeitgeber heizt, sondern auch dafür bist du selbst zuständig, ne? Jetzt gibt es ja die Vorschläge für die Gaspreisbremse. Nimmt dir das ein bisschen von den Sorgen vielleicht vom Winter?
Nein. Nein, nicht so wirklich. Also, ich habe das Konzept gesehen und dachte, ja, okay, im März. und was machen wir jetzt im Januar und Februar? Der Dezember soll ja dann safe sein, weil da soll es ja nochmal eine Einmalzahlung geben. Mhm. Wo ich auch so die Nase gerümpft habe, da habe ich gestaffelt am Verbrauch. Das heißt also, ist super, wenn während der Bandarbeiter da seine Heizkosten übernommen bekommt für Gas, okay. Aber wieso kriegt jetzt auch der Typ, der im 200 Quadratmeter Loft in der Innenstadt lebt, das? Also so, das ist halt schon mal die berühmte Gießkanne. Und ich bin gar nicht per se gegen Gießkannenpolitik, wenn sie auch den Schwächsten hilft. Da bin ich gar nicht per se gegen. Aber da merkt man halt an diesem Konzept, das ist entweder nicht zu Ende gedacht worden oder das ist halt dieses klassische soziologische Phänomen, dass die Leute, die das machen, halt am ehesten empathisch mit ihren eigenen Leuten sind. Und dann kommt eben noch dazu, wie gesagt, der eigentliche Deckel kommt ja erst ab März. Oder soll dann ja, ist ja, glaube ich, noch gar nicht entschieden. Das ist ja bisher nur der Kommissionsvorschlag.
Genau, das wird heute im Bundestag diskutiert. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und es gab ja schon ein bisschen Selbstkritik auch von wegen, wir müssen das jetzt schnell. Irgendwie braucht man diese Empfehlung der Expertenkommission. Und ja, ist vielleicht nicht besonders sozial gerecht. Aber da würdest du sagen, da bessert er besser nochmal nach.
Ich habe noch ein Grundverständnis dafür, weil man halt auch immer bedenken muss, wir sind hier auch gerade in Kriegszeiten in Europa. Ne? Das heißt, diese Bundesregierung muss auch noch andere Entscheidungen treffen. Nichtsdestotrotz, das eigentliche Problem ist, also wir stehen halt hier den ganzen Winter wirklich vor der Wand und Menschen müssen Angst haben, dass sie ihre Energierechnung nicht zahlen können. Ich habe von Leuten gelesen, deren Abschläge um 300% gestiegen sind. Wie soll das denn gehen? Und wir haben es ja gerade schon gesagt, das geht ja sogar bis tief in die Mittelschicht inzwischen hinein. Wir reden hier also nicht mehr von dieser ohnehin schon riesigen Randgruppe von 14 Millionen Armutsbetroffenen. Und wir reden hier im Grunde von der ganzen unteren Hälfte der Bevölkerung. Ich finde diesen Gaspreisdeckel als Idee, grundsätzlich finde ich das erstmal gut, dass in so eine Richtung gedacht wird. Aber ab März ist halt zu spät.
Und ich finde das ganz interessant, was du gerade schilderst, weil das zeigt ja, dass es im Prinzip relativ schnell auch vielleicht unverhofft viele treffen kann. Also, ne, dass man von Armut betroffen sein kann, ohne dass man da sozusagen jetzt reingeboren wurde oder ne, also das sich irgendwie lange angekündigt hat. Und bei dir, das weiß ich, war das ja auch so, dass du eigentlich aus, ich sag mal, finanziell relativ stabilen Verhältnissen kommst. Ne? So bist du ja aufgewachsen, so die ersten 17, 18 Jahre deines Lebens, ne?
Genau.
Und dann gab es sozusagen so einen Kipppunkt bei dir.
Ja, mein Vater ist oder war freiberuflicher Journalist und hat auch sehr viel Geld mit nach Hause gebracht. Damals ging das noch. Und der ist halt, als ich so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwas um 17, 18 rum ist der halt gegangen mit seiner neuen Flamme nach Rumänien abgehauen. Okay. Und hat uns dann da stehen lassen. So, also ich komme im Grunde eigentlich aus so einem Mittelschichthaushalt. Und ab da bin ich dann losgegangen und bin für meine Familie arbeiten gegangen. Damals erstmal bei McDonald's für 6,13 Euro die Stunde, denn damals gab es noch keinen Mindestlohn. Also meine Mutter war halt stark überfordert, was ich ihr auch nicht zum Vorwurf mache. Die war halt vorher 20 Jahre Hausfrau und von gleich auf jetzt ist das ganze Leben über ihr zusammengebrochen. Und meine Schwester war ja noch jünger als ich und fing dann auch relativ schnell eine Berufsausbildung an. Das heißt, irgendwoher musste ja Geld kommen. Und,
Hast du dich verantwortlich gefühlt?
Ja, ich will jetzt mich auch nicht überhöhen. Ich war auch schwierig, ja, in dem Alter. Ne? Ich will auch nicht behaupten, dass ich da irgendwie, dass es da keine Streits gegeben habe oder ich den ganzen Tag mit edler Gesinnung rumgelaufen wäre. Das war eine stressige Zeit für uns alle. Aber ja, am Ende war das sozusagen meine Aufgabe.
Und das war bestimmt nicht dein Plan A, oder?
Nein.
Was wolltest du eigentlich machen? Was hättest du dir gewünscht für dich?
Also ich gebe zu, in dem Alter war ich so einer dieser typischen Jugendlichen, der so ein bisschen noch, was mache ich denn mit meinem Leben? Und war halt noch hier und da und unsicher, wird es eine Ausbildung? Will ich das Abi zu Ende machen? Das zeigt halt auch so ein bisschen das Dilemma, weil wäre das ja nicht passiert, hätte ich ja auch diesen Luxus gehabt, mir da mal ein Jahr oder zwei Gedanken zu machen und in welche Richtung will ich gehen und vielleicht erstmal, ich schnupper mal hier rein, ich gucke mir mal das an. Und du hast überhaupt die Wahl zu sagen, es muss Geld da sein, wir müssen essen, wir müssen Miete bezahlen. Ich muss das erstbeste Arbeitsangebot annehmen, das ich kriege.
Ja, verstehe ich gut. Also Geld bedeutet eben auch ein Stück weit Sorgenfreiheit und Freiheit, ne?
Ja, natürlich. Und das ist dann halt auch das, was wir als Bewegung fordern. Wir fordern angemessene Löhne, angemessene Renten, ja, also und einen angemessenen Regelsatz auch für Hartz-IV-Bezieher. Und um es mal zu sagen, das Bürgergeld, das 50 Euro mehr draufschlägt, ist eben kein angemessener Regelsatz. Das ist immer noch gemäß wissenschaftlicher Erkenntnisse fast 200 Euro zu wenig, dass da am Ende rumkommt im Monat.
502 werden es jetzt, ne? Ab nächstem Jahr.
Genau, der Satz, ne? Wenn man die Miete wird bezahlt, Heizen wird bezahlt, Strom muss man wiederum selbst zahlen. Das ist halt, um eine Teilhabe zu ermöglichen. Und das meint jetzt nicht jedes Wochenende für 50 Euro in der Diskothek was versaufen, sondern Teilhabe meint halt einfach nur, die Leute können sich gesund ernähren. Die Leute können vielleicht auch die ein oder andere kleinste Kleinigkeit an Luxus genießen. Wie gesagt, da reden wir hier nicht von irgendwelchen monströsen Sachen, sondern wir reden hier von, was weiß ich, die sich dann doch vielleicht dann doch mal das teure Netflix-Abo machen. Ja, so, aber eben alles immer noch keine Sprünge, wo wir jetzt davon reden, dass die Leute sonst wohin gehen, dass die da irgendwie sonst wie profitieren. Ne? Vor allem Ernährung. Also jetzt ging ja neulich schon wieder. Was heißt, es ging durch die Presse? Ich habe es ein, zwei Stellen gelesen.
Der Landwirtschaftsminister.
Richtig. Dieses Verzerren dieser Daten, dass ja dieser Satz dann trotzdem für gute Ernährung ausreichen würde. Und das ist natürlich Unsinn, das stimmt schlichtweg nicht. Ich sage es nochmal, ich bin mit meinem Einkommen fast schon privilegiert unter Armutsbetroffenen. Und auch ich muss gerade bei Ernährung super rechnen. Man muss sich immer überlegen, wo kann man Einsparungen machen, wenn es nötig ist, wenn man arm ist. Ich kann ja jetzt nicht meine Miete verringern. Ich kann auch nicht der Energiefirma sagen, hier dort nun, ja, Leute, nee, also ich halbiere das mal, ne? Ihr bekommt hier.
Ganz schwierige Punkte, sehe ich einmal.
Das heißt, das Einzige, was an bewegbaren Kosten bleibt, ist der Ernährungsposten. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, da gebe ich diesen Monat mal weniger aus, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Berlin zur Demo fahren will.
Also sparst du dir tatsächlich vom Munde ab, wenn du dich denn so entscheiden solltest?
Genau, vom Munde, jetzt nicht im Sinn, dass ich verhungere. Ne? Weißt du, ich kaufe mir regelmäßig so Smoothies und so, damit ich wenigstens, ich bin jetzt nicht der gesündeste Ernährer so vom Habitus her, das gebe ich auch zu, ja. Aber dass ich wenigstens so ein paar Vitamine jeden Tag reinkriege und das sind dann so Posten, die dann wegfallen, das geht dann nicht mehr. Ja, und ich nehme auch immer die billigste Variante, bevor jetzt schon wieder der Konservative da draußen erschreckt.
Okay, aber die Erfahrung hast du tatsächlich gemacht, dass das schnell dann so kommt, ein Smoothie kann sich der feine Herr leisten oder was? Also das hast du so als Reaktion schon oft bekommen, oder?
Ja. Da kommen Leute und sagen, wenn du das nicht ausgeben würdest, dann könntest du ja in Aktien, habe ich schon gehört, dann könntest du ja in Aktien investieren. Ja, ich meine, ich sehe das so ein bisschen mit Humor, weil ich das echt nicht mehr ernst nehmen kann. Aber das ist, die Leute glauben das und sie glauben das ja nicht grundlos. Man muss ja auch immer seine eigene Position in der Gesellschaft irgendwo rechtfertigen. Und es ist halt keine gute Rechtfertigung zu sagen, ich bin hier, weil ich in eine gute Familie geboren bin und mein Vater oder meine Mutter super gutes soziales Kapital hatten und jetzt habe ich hier einen guten Job und ein gutes Einkommen. Sondern die Rechtfertigung muss natürlich immer lauten, ich habe super hart dafür gearbeitet. Übrigens, was ich den Leuten auch nie abspreche, sage ich nochmal. Wenn aber diese Selbsterzählung die ganze Zeit durch die Gegend geistert mit, ich habe hart dafür gearbeitet, dann heißt das ja im Umkehrschluss oder im Folgeschluss besser gesagt, dass die anderen, die am unteren Ende der Gesellschaft stehen, nicht hart arbeiten. Und die haben es dann halt auch irgendwo selber verdient, dass sie da stehen, wo sie stehen. So, das ist so ein bisschen das Narrativ, das da so rumgeht. Ne? Und das ist halt problematisch. Aber ich glaube, das wird jetzt aufbrechen. Weil die untere Mittelschicht merkt jetzt gerade, wie eng es wird. Wie schnell so ein äußerer Faktor dafür sorgen kann, dass sie selbst plötzlich in Armut stehen. Und dass da nur ein Fingerschnipp von irgendwelchen Strukturen passieren muss, die sie nicht kontrollieren können. Na, wie jetzt dieser externe Preisschock durch den Krieg. Ja.
Und deswegen ein bisschen mehr Verständnis, das wäre auch das, was du dir da wünschen würdest.
Ja, natürlich. Mhm. Und auch ganz ehrlich, dass die Leute, die das jetzt merken, Leute, ihr schließt euch uns an. Wir müssen diese Strukturen überwinden.
Ja, vielen Dank, dass du hier so offen mit mir, mit uns allen gesprochen hast und das geteilt hast. Vielen Dank, David. Schöne Grüße nach Dortmund in die Heimat.
Ja, sehr gerne. Ich danke für die Aufmerksamkeit da draußen und bleibt alle gesund.
Das ist ein schöner Wunsch. Wünsche ich dir auch.
Dankeschön.
Zum Schluss habe ich noch was für Menschen, die Podcasts lieben. Und da erreiche ich hier ja wohl hoffentlich die richtige Zielgruppe. Also ich persönlich habe die erste Staffel Deep Science weggebinged. Jetzt gibt's die zweite. Und was genau drin steckt, das können die klugen Köpfe, die unseren Wissenschaftspodcast hier im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur machen, am allerbesten selbst sagen. Klar.
Was ist eigentlich Wirklichkeit und was existiert nur in meinem Kopf?
Das sind die ersten Worte.
Willkommen zu Deep Science.
Die der Tote spricht.
Wie kann es sein? Dem Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur.
Voll beeindruckend, ne?
Und unsere zweite Staffel heißt Hacking Reality. Und wir suchen Wege, unsere persönlichen Illusionen zu sprengen.
Macht er dann tatsächlich auch und erweitert seine Wahrnehmung so über das menschliche Maß hinaus.
Hacking Reality, die zweite Staffel von Deep Science, gibt's ab dem 13. Oktober wöchentlich in der DLF Audiothek-App. Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert und folgt uns, damit ihr keine Episode verpasst.
Halte ich für eine ausgezeichnete Idee. Der Tag war das. Sarah Zerback bin ich. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss.